Herzlich willkommen zu unserer heutigen Erkundung. Wir tauchen heute gemeinsam ein in die faszinierende und, ja, man muss es sagen, ziemlich unübersichtliche Welt der Atemarbeit.
Hallo auch von mir, ja. Unübersichtlich trifft es gut.
Genau. Und als Kompass dient uns dabei das Werk Schulen und Methoden der Atemarbeit. Unser Ziel ist es, dir einen klareren Blick auf die wichtigsten Strömungen zu geben, ihre Wurzeln, ihre Ideen, ohne dich im Detaildschungel zu verlieren. Sozusagen als Orientierungshilfe.
Absolut. Und das ist eine Reise wert, finde ich. Denn die Verbindung zwischen unserem Atem und unserem gesamten Sein, Körper, Seele, Geist, die ist ja unglaublich tief.
Nicht umsonst sagte schon Paracelsus, alle Heilung geht durch den Atem. Das deutet ja schon an, hier geht es um viel mehr als nur bewusstes Ein- und Ausatmen. Es berührt was sehr Fundamentales. Okay, packen wir das mal aus. Wo hat diese moderne westliche Beschäftigung mit dem Atem denn eigentlich ihre Wurzeln? Zeitlich landen wir da in Europa so um die Jahrhundertwende bis in die 1930er Jahre rein.
Genau. Und die Einflüsse, das ist echt ein bunter Mix. Da spielt die klassische Gesangsausbildung eine Rolle, die Körperkultur der damaligen Jugendbewegungen, aber eben auch die Anfänge der Körperpsychotherapie und natürlich, klar, Inspirationen aus außereuropäischen Traditionen, wie dem Yoga zum Beispiel. Und genau diese Vielfalt an Wurzeln, die wirft sofort eine Kernfrage auf, finde ich. Eine, die sich durch die ganze Geschichte der Atemarbeit zieht. Wo gehört sie eigentlich hin?
Ja, genau.
Ist das jetzt ein medizinisches Verfahren oder ein therapeutisches oder ist es eher was Künstlerisches, vielleicht aus der Stimmarbeit stammend oder doch primär ein Weg zur Selbsterfahrung? Diese Frage, also wo man Atemarbeit verortet, die sorgt bis heute für Diskussionen und erklärt eben auch ein Stück weit diese enorme Bandbreite.
Jetzt beschreiben die Quellen ja, dass viele dieser Methoden oft eine fast ja sofortige Wirkung zu haben scheinen. Was steckt denn dahinter? Ist das nur Placebo oder gibt es da handfeste Gründe?
Das ist ein wichtiger Punkt und oft verblüffend einfach erklärt. Viele Menschen, die sich der Atemarbeit zuwenden, haben tatsächlich eine eher flache oder, sagen wir, eingeschränkte Atmung im Alltag. Das ist sehr weit verbreitet.
Mhm.
Wenn man dann beginnt, den Atem bewusst zu vertiefen, zum Beispiel die oft empfohlene Bauchatmung übt oder auch nur, wenn die Muskelspannung im Brustkorb oder Zwerchfell sich leicht verändert, ja, dann spüren viele fast sofort ein gesteigertes Wohlbefinden. Das ist wie so ein kleiner Reset-Knopf.
Ah, ein schneller Gewinn sozusagen?
Ganz genau. Aber dieser schnelle Gewinn, der sagt natürlich noch nicht unbedingt was über die, naja, langfristige Wirkung oder die philosophische Tiefe einer spezifischen Methode aus. Es erklärt aber gut, warum viele Menschen erstmal positiv auf Atemarbeit ansprechen.
Gibt es denn trotz dieser ganzen Vielfalt so etwas wie einen gemeinsamen Nenner, was als gute oder natürliche Atmung angesehen wird? Also so ein Grundkonsens?
Weitgehend ja. Der Konsens über viele Schulen hinweg ist eigentlich, dass die Zwerchfellatmung, also die Bauchatmung, die grundlegende natürliche Atmung im Ruhezustand ist. Sie versorgt uns ökonomisch, effizient.
Okay.
Die Brustatmung kommt dann bei Bedarf dazu, also bei Anstrengung oder in bestimmten emotionalen Zuständen, ergänzend halt. Das ist so eine Art physiologisches Grundverständnis, das die meisten teilen, ja.
Aber es ist nicht alles Gold, was glänzt. Die Quellen sprechen ja auch deutliche Warnungen aus, gerade bei intensiveren Methoden wie dem Holotropenatmen oder Rebirthing. Da ist von unkontrollierten Reaktionen die Rede bis hin zu psychotischen Krisen. Das klingt schon beunruhigend.
Das ist korrekt und das muss man auch wirklich ernst nehmen. Diese Methoden arbeiten ja oft mit Hyperventilation oder stark vertiefter Atmung, um eben veränderte Bewusstseinszustände zu erreichen.
Mhm.
Das kann tiefliegende emotionale Prozesse oder auch Traumata an die Oberfläche bringen, was potenziell heilsam sein kann, aber eben auch überwältigend oder destabilisierend wirken kann, wenn es unkontrolliert passiert oder ohne professionelle Begleitung geschieht. Da muss man vorsichtig sein.
Verstehe. Neben diesen direkten Risiken gibt es aber noch andere Kritikpunkte, oder? Habe ich gelesen.
Ja, die Quellen nennen da mehrere Aspekte. Zum einen die oft mangelhafte theoretische Fundierung mancher Ansätze. Es wird kritisiert, dass manchmal eher auf fremdes Wissen aus der Psychologie, Esoterik oder östlichen Lehren zurückgegriffen wird, statt eine eigene kohärente Theorie zu entwickeln.
Okay.
Auch fehlen oft fundierte, unabhängige Wirksamkeitsstudien nach wissenschaftlichen Standards. Auch wenn sich hier langsam was tut, muss man sagen. Im Vergleich zu anderen komplementären Methoden wurde historisch auch einfach weniger publiziert.
Und dann wird noch die Gefahr der Manipulation angesprochen. Wie ist das gemeint? Manipulation durch Atemarbeit?
Ja, das ist ein subtiler Punkt. Jede bewusste Zuwendung zum Atem beeinflusst ihn ja schon. Die Gefahr entsteht dann, wenn Übungen mit starren Vorgaben kommen, bestimmten Wertungen richtig falsch atmen oder vielleicht auch spirituellen Konzepten verbunden sind, die von außen kommen.
Ah ja.
Dann besteht das Risiko, dass der Atem nicht mehr als Ausdruck des eigenen, ja, körperlich-seelischen Zustands wahrgenommen wird, sondern einem äußeren Ideal unterworfen wird. Man versucht dann, so zu atmen, wie es sein soll, und trennt den Atem damit von seiner natürlichen Regulationsfunktion.
Das heißt, man könnte die unbewusste, die vegetative Steuerung stören.
Genau, das ist das Risiko. Die willentliche Beeinflussung kann vom individuellen natürlichen Rhythmus wegführen und die sogenannte vegetative Selbstregulierung behindern, also diese unbewusste automatische Steuerung von Körperfunktionen wie Herzschlag, Verdauung und eben auch der Atmung im Ruhezustand.
Mhm.
Die Quellen werfen ja sogar die spannende Frage auf, ob frühere Kulturen den Atem vielleicht instinktiv spiritualisiert haben, um ihn vor einem rein willentlichen, manipulativen Zugriff zu schützen. Eine interessante Perspektive, finde ich.
Absolut. Okay, das zeigt die Komplexität und auch die Fallstricke. Kommen wir mal zur Vielfalt. Du sagtest ja schon, es ist ein Dschungel. Atemarbeit, Atemschulung, Atemlehre, Atemtherapie, Atempädagogik. Puh. Und dazu die Methodennamen wie holotropes Atmen, Rebirthing, erfahrbarer Atem. Wie behält man da den Überblick?
Es ist wirklich eine Herausforderung. Eine erste ganz grobe Landkarte bietet vielleicht die Unterscheidung zwischen Atemtherapie einerseits und Atempädagogik, Atemschulung andererseits.
Okay.
Atemtherapie zielt klar auf die Behandlung von gesundheitlichen Problemen ab, sei es auf klinisch-physiologischer Ebene, also bei Asthma, nach OPs, in der Physiotherapie oder Geburtsvorbereitung zum Beispiel oder im, ja, körperpsychotherapeutischen Bereich.
Mhm.
Da wird der Atem dann genutzt, um mit unbewussten Inhalten, Emotionen oder Traumata in Kontakt zu kommen, oft verbunden mit Gesprächstherapie.
Und die Atempädagogik? Was ist der Unterschied?
Die richtet sich primär an den gesunden Menschen. Sie zielt auf Entwicklung, Selbsterfahrung, Persönlichkeitsförderung und Prävention ab. Hier geht es mehr um das Entdecken und Entfalten des eigenen Potenzials durch den Atem.
Verstehe.
Wobei die Grenzen manchmal verschwimmen, das muss man sagen. Und es gibt so eine Tendenz zur Therapeutisierung, vielleicht weil Therapie irgendwie höher angesehen wird. Aber rechtlich ist die Abgrenzung wichtig, denn Therapie im heilkundlichen Sinne dürfen ja nur Ärzte oder Heilpraktiker betreiben.
Das hilft schon mal zur Einordnung. Aber selbst innerhalb dieser Bereiche gibt es ja riesige Unterschiede im Wie, also in der Methode selbst.
Absolut. Eine weitere wichtige Unterscheidung ist die zwischen Atembeobachtung und Atembeeinflussung.
Okay.
Bei der Beobachtung geht es darum, den Atem passiv wahrzunehmen, so wie er von selbst kommt und geht, ohne einzugreifen. Das findest du im Zen oder beim autogenen Training. Die Haltung ist quasi, es atmet mich. Ziel ist meist Entspannung, Achtsamkeit, Versenkung.
Und die Beeinflussung?
Bei der Beeinflussung wird der Atem aktiv gesteuert. Also Länge, Tiefe, Rhythmus werden verändert, um bestimmte Effekte zu erzielen. Das kennst du aus dem Yoga, dem Pranayama, aber auch aus vielen Körperpsychotherapien oder eben Methoden wie Buteyko oder holotropen Atmen. Oft geht es darum, die Ausatmung zu verlängern oder die Bauchatmung zu fördern.
Und wie passt da jetzt Ilse Minnendorfs Konzept vom erfahrbaren Atem rein? Das klingt ja irgendwie weder nach reiner Beobachtung noch nach aktiver Beeinflussung.
Ja, das ist ein sehr schönes Beispiel für eine Art dritte Kategorie, die Minnendorf stark gemacht hat. Der erfahrbare Atem ist weder passives Beobachten von außen noch ein aktives Tun, ein Machen.
Sondern?
Es ist mehr ein Zulassen, ein Spüren von innen heraus, eine Art Lauschen auf die Atembewegung, wie sie sich im Körper ausbreitet und ihn belebt. Es ist eine ganzheitliche Erfahrung des Geatmetwerdens, die über das rein Mentale oder Willentliche hinausgeht und das Unbewusste mit einschließt. Man ist Atem, statt ihn zu haben oder zu machen.
Das klingt subtil und zeigt eben auch diese unterschiedlichen Philosophien dahinter, von sehr körperlich funktionell bis tief spirituell oder psychologisch.
Genau. Und diese Vielfalt macht's für dich als Interessierten ja so wichtig, genauer hinzuschauen. Um da jetzt ein bisschen Struktur reinzubringen, schlagen die Quellen ein Raster vor, nach Petzold. Das ist quasi ein Werkzeugkasten, um verschiedene Schulen und Methoden besser zu verstehen und auch vergleichen zu können.
Ah.
Eine Art, naja, Bullshit-Filter für den Atemdschungel, wenn man so will.
Ein Bullshit-Filter klingt gut. Was beinhaltet der? Wie funktioniert das? Petzold schlägt vor, jede Methode anhand von 5 Kernpunkten zu analysieren.
Das Menschenbild? Also, wie sieht die Methode das Verhältnis von Körper, Seele und Geist?
Okay.
Der weltanschauliche Hintergrund. Ist der Ansatz eher wissenschaftlich, spirituell, esoterisch? Wo liegen die Bezüge zur Medizin, Psychologie, Religion? Das Störungskonzept. Wie erklärt die Methode die Entstehung von Beschwerden oder Problemen? Wie zeigen sich diese im Atem?
Die Therapie- oder Lerntheorie. Also, wie wird begründet, dass die Methode wirkt? Was sind die angenommenen Veränderungsmechanismen?
Logisch.
Die Praxeologie. Was wird konkret gemacht? Welche Übungen, Techniken, Interventionen kommen zum Einsatz?
Das leuchtet ein. Wenn man diese Punkte für eine Methode klärt, kriegt man ein viel besseres Bild, was einen erwartet und ob das auch zu den eigenen Bedürfnissen und Überzeugungen passt.
Exakt. Es hilft, über reine Sympathie oder irgendwelche Marketingversprechen hinauszublicken und wirklich zu schauen, was steckt dahinter.
Super. Lass uns das doch mal an ein paar konkreten Beispielen festmachen, um diese Vielfalt noch greifbarer zu machen. Weniger eine lange Liste abarbeiten, mehr so ein paar Schlaglichter auf ganz unterschiedliche Ansätze. Vielleicht fangen wir mit etwas sehr Körperlichem an.
Gerne. Nehme zum Beispiel die Atem-, Stimm- und Sprecherziehung nach Schlafhorst und Andersen. Die beiden waren ja Schülerinnen von Leo Koffler, einem Pionier der Atemarbeit Ende des 19. Jahrhunderts.
Ah ja.
Sie haben aus eigener Erfahrung mit Lungenerkrankungen einen Ansatz entwickelt, der stark auf die Wechselwirkung von Atem, Stimme und Bewegung setzt. Ziel ist Regeneration, Ausgleich, oft mit einem Fokus auf physiologische Zusammenhänge. Hier steht also die körperliche Funktion und die Harmonisierung im Vordergrund.
Okay, sehr auf den Körper und seine Rhythmen bezogen. Was wäre denn ein starker Kontrast dazu? Etwas ganz anderes.
Ein starker Kontrast wäre vielleicht die Arbeit von Elsa Gindler, die später in den USA als Sensory Awareness bekannt wurde. Gindler kam aus der Reformpädagogik, entdeckte die Atemarbeit durch eigene Krankheit, Tuberkulose nämlich, und legte den Fokus extrem auf das Spüren, das innere Tasten, die Selbstwahrnehmung.
Mhm.
Es ging ihr nicht um richtige Übungen, sondern um Versuche, den eigenen Körper und seine Reaktionen im Hier und Jetzt zu erforschen, ganz ohne Bewertung. Ihr Einfluss zum Beispiel auf die Gestalttherapie oder auch auf Feldenkrais war riesig. Hier geht es also um Bewusstwerdung durch Wahrnehmung. Der Atem ist ein Aspekt davon, aber nicht unbedingt der alleinige Fokus.
Interessant. Also von der eher physiologischen Regeneration bei Schlafhorst Andersen zur radikalen Selbstwahrnehmung bei Gindler. Und wo steht da jetzt Middendorf mit ihrem erfahrbaren Atem? Die hattest du ja schon erwähnt.
Genau, Ilse Middendorf hat, wie gesagt, diesen besonderen Zugang des erfahrbaren Atems geprägt und auch systematisiert, was wichtig war. Ihr Ansatz steht so ein bisschen zwischen reiner Beobachtung und aktiver Beeinflussung.
Wie meinst du?
Es geht darum, sich dem Atem zuzuwenden, ihn kommen und gehen zu lassen und über die Empfindung im Körper wahrzunehmen, wie er wirkt, nährend, ordnend, verbindend. Es ist ein Weg zur Sammlung, zur Präsenz und zur Verbindung mit der eigenen Lebenskraft. Und er richtet sich primär an das Gesunde im Menschen. Weniger therapeutisch im Sinne von Störungsbehebung, mehr pädagogisch im Sinne von Entfaltung.
Jetzt gibt es ja auch Methoden, die sehr gezielt und fast schon paradox anmutend eingreifen. Ich denke da zum Beispiel an die Buteyko-Methode.
Ah ja, Buteyko. Das ist ein faszinierendes Beispiel für aktive Beeinflussung, aber eben in eine völlig unerwartete Richtung. Hier geht es nämlich darum, bewusst weniger zu atmen.
Weniger atmen. Das klingt total kontraintuitiv, gerade wenn man an Atemnot denkt, zum Beispiel bei Asthma, wofür die Methode ja oft angewendet wird.
Genau das ist der Clou. Buteyko ging davon aus, dass viele moderne Zivilisationskrankheiten, darunter eben auch Asthma, mit einer chronischen Hyperventilation zusammenhängen, also einem unbewussten Zuvielatmen.
Ach was?
Ja, Das führt zu einem Mangel an Kohlendioxid, also CO2, im Blut, was paradoxerweise die Sauerstoffabgabe ins Gewebe erschwert und auch die Bronchien verengen kann. Die Buteyko-Methode zielt darauf ab, dieses Muster zu durchbrechen und die CO2-Toleranz wieder zu erhöhen. Ein sehr spezifischer, ja, physiologisch begründeter Ansatz.
Okay, das ist wirklich überraschend. Vom Zulassen bei Mittendorf zum aktiven Reduzieren bei Buteyko? Krass. Und dann gibt es ja noch die Ansätze, die ganz gezielt in tiefe psychische Schichten vordringen wollen, wie das holotrope Atmen, das du schon erwähnt hattest.
Richtig. Das holotrope Atmen nach Stanislav und Christina Groff ist ein Beispiel für einen Ansatz, der aus der Psychiatrie kommt. Aus der Forschung mit bewusstseinsverändernden Substanzen ursprünglich. Durch stark vertiefte, schnelle Atmung und ganz wichtig, evokative Musik sollen hier veränderte Bewusstseinszustände erreicht werden.
Und das Ziel dabei?
Ziel ist oft die Konfrontation und Integration von traumatischem Material, von biografischen Erinnerungen, aber auch von transpersonalen oder archetypischen Erfahrungen. Das ist ein sehr intensiver, oft auch kathartischer Prozess, der unbedingt professionelle Begleitung erfordert und klar im psychotherapeutischen Kontext angesiedelt ist.
Das zeigt jetzt wirklich eindrücklich die enorme Bandbreite von ganz sanfter Wahrnehmungsschulung über gezielte physiologische Korrektur bis hin zu intensivster psychologischer Prozessarbeit. Wahnsinn.
Und das waren jetzt nur wenige Schlaglichter, ne? Es gäbe noch so viel mehr zu nennen. Rebirthing, was wir kurz angeschnitten haben. Etonie nach Gerda Alexander. Ansätze, die stark mit Berührung arbeiten. Die Verbindung mit Stimme und Klang, integrative Modelle wie die von Yvonne Mauer am IKP, das Feld ist wirklich riesig. Was nehmen wir also mit aus dieser Erkundung? Für mich bleibt hängen, Atemarbeit ist ein unglaublich vielfältiges Universum. Es gibt nicht die eine Atemarbeit. Die Ansätze reichen von ganz pragmatisch körperlich bis tiefgreifend psychologisch und ja, auch spirituell. Genau.
Der gemeinsame Nenner ist aber wohl der Fokus auf den Atem als Schlüssel, als Medium für Veränderung, für Wohlbefinden, Bewusstwerdung oder eben auch Heilung.
Ganz genau. Und die Relevanz für dich als Zuhörer liegt eben genau in dieser Vielfalt. Je nachdem, was du suchst, ob du Stress abbauen willst, deine Körperwahrnehmung verfeinern möchtest, emotionale Blockaden vielleicht lösen willst, deine sportliche Leistung verbessern oder einfach präsenter und, gelassener im Alltag sein möchtest, es gibt wahrscheinlich einen Ansatz, der passen könnte.
Die Kunst ist halt, durch diese Vielfalt zu navigieren und etwas zu finden, das sich stimmig anfühlt und idealerweise eben auch fundiert ist. Der Petzold-Filter, den wir besprochen haben, kann dabei vielleicht helfen.
Absolut. Und damit entlassen wir dich mit einem letzten Gedanken, ganz praktisch und direkt erfahrbar. Vergiss für einen Moment all die Schulen, die Theorien und die Methoden. Was erzählt dir dein eigener Atem genau jetzt, in diesem Augenblick, wenn du ihm einfach nur lauschst?
Nicht um ihn zu verändern, nur um wahrzunehmen. Was sagt er über deinen Zustand, über deine Anspannung oder Entspannung, deine Energie, deine Präsenz, jenseits der reinen Sauerstoffversorgung? Vielleicht ist dieses einfache Lauschen ja schon der erste Schritt auf deiner ganz persönlichen Atemreise.